Labor Inside Folge 25, Ritterrüstung für die Leber, warum die meisten Eisenerüberladungen keine sind.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Labor Inside, diesmal mit dem Namen Ritterrüstung für die Leber. Mein Name ist René Zartnecker, ich bin von Beruf und Berufung Labormediziner, mittlerweile seit 2016, also etwa 10 Jahre, und darf auch hier in diesem Podcast für das Labors.at Fachärzte-Team etwas über Laborwerte gemeinsam mit meinem Kollegen Professor Georg Endler erzählen. Georg, möchtest du dich auch kurz vorstellen?
Ja, ich bin ebenfalls Labormediziner, auch aus Leidenschaft und ein bisschen schon länger im Geschäft mit 25 Jahren. Das erkennt man daran, dass ich bereits eine Brille trage und graue Haare habe. Und wir freuen uns, dass wir heute wieder über ein spannendes Thema plaudern dürfen, das uns beiden wahrscheinlich fürchterlich auf die Nerven geht. Und zuvor wie immer eine kleine Werbung und Interessenskonflikte.
Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at. Wir sind in meiner Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin und sehr stolz darauf, unseren Kunden und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können, zu einer sehr hohen, bestmöglichen Qualität. Als Fachärzte in diesem Labor verdienen natürlich wir beide auch hier unseren Lebensunterhalt, und das möchten wir natürlich hier auch noch im Interessenskonflikt eben mitteilen.
Ja, und deswegen führen wir auch mit Hingabe Laborwerte durch und bekommen dafür hoffentlich auch von der Kasse oder vom Patienten ein Honorar. Werbung Ende. Lieber René, heute plaudern wir über ein Thema, das mir fürchterlich immer auf die Nerven geht. Und das sind sozusagen erhöhte Ferritinwerte und was man damit macht, beziehungsweise wann man an eine Eisenüberladung denken sollte.
Also vielleicht einmal ganz allgemein, sicher der Eisenstatus an sich ist sicher einer der häufigeren Analysen in unserem Labor, wird relativ häufig angefordert, speziell interessant zum Beispiel auch bei Frauen, jetzt solange sie eben die Monatsblutung haben, aber auch ganz gerne eben zur Abklärung zum Beispiel, was ich empfehle, mache von Thalassämien, da brauchen wir auch immer einen Eisenstatus, nur mal um so einen kleinen Überblick überhaupt zu haben.
Ja, und nicht vergessen, bis zu 20% der Bevölkerung, 20% der jungen Frauen haben einen Eisenmangel, den kann man ganz einfach diagnostizieren und man kann ihn auch relativ rasch wieder beheben. Das heißt, bitte auch daran denken und gerade bei Müdigkeit oder Abgeschlagenheit auch an den Eisenmangel denken. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Burnout sein. Aber genauso häufig haben wir sozusagen, wenn Eisenwerte bestimmt werden, das Phänomen, dass wir eine vermeintliche Eisenüberladung haben, beziehungsweise dass das Ferritin erhöht ist. Ferritin ist ja bekanntlich das Speichereisen. Wie würdest du ein erhöhtes Ferritin interpretieren?
Also ein erhöhtes Ferritin als Einzelparameter ohne weitere Laborbefunde, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt mal so direkt als Konsequenz interpretieren würde. Also im Allgemeinen sagt man natürlich, ein erhöhtes Ferritin deutet heute auf irgendetwas natürlich mal hin. Wir haben häufiger Ferritin 1000, 2000, irgendwas da herum. Aber sozusagen nur das Ferritin alleine wäre für mich zu wenig. Wir haben zum Beispiel einen gesamten Block Eisenstatus, der da schon einmal deutlich weiterhilft. Der enthält auch noch Transferin, die Transferinsättigung. Und halt, was natürlich praktisch ist, sind so zusätzliche Parameter oder einfach zusätzliche Angaben des Arztes. Also zum Beispiel hat die Person gerade einen Infekt, ist das CRP erhöht, Interleukin 6 erhöht. Und natürlich, wie schaut es überhaupt mit dem Blutbild aus? Das wird ja auch ganz gerne dann dazu bestimmt.
Also häufigste Ursache für erhöhte Ferritinspiegel sind Infekte. Das heißt, man sollte unbedingt immer ein CRP dazu bestimmen, um Infekte oder Infektionen auszuschließen. Aber Vorsicht, auch bei Virusinfekten kann das Ferritin ganz schön erhöht sein und dann wieder verschwinden. Klassischerweise bei einer Entzündung habe ich hohe Ferritinspiegel, niedrige Eisenspiegel und damit auch eine verminderte Transferinsättigung. Das ist so der klassische Entzündungsbefund. Die zweite häufige Ursache für erhöhte Ferritinwerte sind wahrscheinlich Leberentzündungen und vor allem auch die Fettleber. Hast du eine Fettleber, lieber René?
Wahrscheinlich werde ich auch schon eine leichte Fettleber haben. Das haben halt viele Europäer.
Eigentlich fast ein Drittel der österreichischen Bevölkerung. Alle die, die gerne essen, das muss jetzt nicht unbedingt übermäßiger Alkoholkonsum sein, sondern auch etwas zu viel und zu gutes Essen kann zu einer Fettleber führen, vor allem auch eher fruktosehältige Nahrung. Und diese Fettleber macht ganz gerne ein erhöhtes Ferritin.
Wenn ich da noch etwas sagen dürfte, weil du gerade vom Essen gesprochen hast, was wir immer wieder eigentlich noch sehen, ist, dass eigentlich nur zum Beispiel das Eisen bestimmt wird durch den Einsender. Und die mich dann anrufen, dem sagen, das Eisen ist deutlich erhöht, kann das eben bereits auf eine Eisenüberladung hindeuten. Also ich empfehle dann halt, das Eisen ist sehr stark leider auch nahrungsabhängig und kann sehr stark schwanken, dass man diesen Parameter nicht alleine für eine Eisenüberladung heranzieht.
Also für einen Eisenstatus muss ich immer eine Zusammenschau machen. Ich muss das Ferritin bestimmen, das ist das Speichereisen. Wenn das vermindert ist, ist der Eisenmangel nachgewiesen. Wenn ich Eisen bestimme, sollte ich immer auch die Transferinsättigung dazu bestimmen, damit ich schauen kann, wie viel Prozent meines Transportproteins, das Transferin, sind durch Eisen besetzt. Und wenn das vermindert ist, kann das ein Hinweis sein auf einen Eisenmangel, kann aber genauso gut auch bei einer Entzündung sein. Vorsicht! Umgekehrt, wenn die Transferinsättigung erhöht ist, und zwar vor allem die Transferinsättigung, der Eisenspiegel selbst sagt relativ wenig, auch der Transferinspiegel sagt relativ wenig, dann kann das auf eine Eisenüberladung hindeuten, kann aber genauso gut sein, dass der Patient in der Früh ein Steak gegessen hat oder eine Blutwurst oder sich eisenreich ernährt hat. Also es kann durchaus auch Schwankungen sein, die das bewirken.
Vielleicht, was ich noch dazu sagen möchte, auch eine Eiseninfusion kann das auch verursachen, weil wir haben manchmal leider Patienten, wo dann halt die Ordi-Assistenz zuerst die Infusion gibt und danach erst das Blut abnimmt oder erst am Nachmittag, der Patient dann zu uns kommt mit einer Weisung, dann kann das auch schon etwas erhöht sein.
Klar, wenn man dann eine Eiseninfusion kriegt, dann hat er höhere Eisenspiegel. Auch das ist kein Hinweis auf eine Eisenspeicherkrankheit. Eisenspeicherkrankheiten sind laut Literatur gar nicht so selten. 1-2%, glaube ich, der Bevölkerung haben eine Hämochromatose, heißt es. Gefühlt bei dem, was wir diagnostizieren, ist es deutlich seltener. Und wenn die Transferinsättigung erhöht ist, was soll man als erstes machen? Ich persönlich bin dafür, diese Befunde nach 2 oder 3 Monaten noch einmal zu wiederholen. In sehr vielen Fällen wird sich das wieder normalisieren und damit ist dieses Thema auch vom Tisch, bevor man das Ganze genetisch abklärt. Bei einer wiederholt erhöhten Transferinsättigung sollte man auf jeden Fall.
Also man kann eine HFE-Genabklärung machen auf Hämochromatose und das kann man sogar bei uns im Haus machen. Wir bieten das sogar direkt an.
Richtig, das heißt, man kann dann die Hämochromatose genetisch abklären. Warum ist das wichtig? Eine Hämochromatose ist eine gar nicht so seltene Erbkrankheit, wo es zu einer Eisenspeicherung kommt und die Leute kriegen wirklich Eisen in der Leber. Das ist sehr eindrucksvoll. Das heißt, man kann in der Biopsie dann auch tatsächlich Eisenkörner nachweisen, also eine echte Eisenüberladung, und das führt dann früher oder später möglicherweise dann zu einer Leberzirrhose und einem Leberversagen. Die Therapie ist ganz einfach, wie du weißt. Die Patienten mit einer Eisenspeicherkrankheit sind wahnsinnig beliebt beim Roten Kreuz. Warum? Die werden alle 2 Monate zur Blutspende gebeten. Sie dürfen auch länger als alle anderen Blutspenden, weil die wirklich regelmäßig kommen. Und damit wird das Eisen wieder ausgeschieden. Wir haben ja im Körper keine Möglichkeit, das Eisen sonst auszuscheiden, außer durch Blutverlust. Und in dem Fall durch regelmäßige Blutspenden kann man den Leuten wirklich helfen.
Wobei man dazu sagen muss, man muss nicht per se zum ÖHK gehen Blut spenden. Man kann auch zum Hausarzt gehen, der kann dann genauso das Blut abnehmen und das Blut wird dann einfach verworfen. Das ist ja ein steriles Produkt, das kann man auch ganz normal entsorgen, braucht nichts Spezielles.
Ja, es wäre allerdings schade drum, muss man sagen.
Das stimmt, aber es wohnen nicht alle in der Großstadt, ein paar wohnen auch ein bisschen weiter am Land.
Also wenn es möglich ist und es organisatorisch möglich ist und der Patient gesund ist, spricht nichts dagegen, dass er regelmäßig Blut spendet. Ansonsten macht das natürlich auch der Hausarzt als Aderlass. Ein wichtiger Punkt ist noch zu erhöhten Ferritinspiegeln. Bitte Vorsicht bei Konsum diverser Suchmaschinen. Wenn man erhöhtes Ferritin eingibt, kommt als allererstes Tumormarker. Ferritin ist meines Wissens kein Tumormarker. Es ist ein Maß für die Leberzellschädigung unter anderem. Und natürlich, wenn ein Patient von Tumoren zerfressen ist, kann es auch sein, dass er eine Lebertumore hat und damit das Ferritin ansteigt. Aber Ferritin per se ist kein Tumormarker. Und das ist eine Ente aus den 1960er Jahren, die ein Labormediziner aus Wien, glaube ich, damals ins Leben gebracht hat bei Patienten, die eben Lebermetastasen hatten. Klar, die hatten natürlich eine Leberschädigung und damit ein erhöhtes Ferritin, aber seither habe ich das noch nie gesehen, dass man wirklich einen Tumor durch Ferritin in irgendeiner Form diagnostizieren könnte. Also Ferritin ist, wie gesagt, kein Tumormarker und erhöhtes Ferritin hat die häufigste Ursache in einer Fettleber und die ist meistens doch ernährungsbedingt.
Da noch ganz allgemein bei Tumormarkern generell aufpassen, wann man die überhaupt wie bestimmt. Soviel ich weiß, gibt es sogar schon einen Podcast dazu.
Zu den Tumormarkern noch nicht, zum PSA haben wir schon einen Podcast. Gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Patrick Reichel haben wir einmal über Tumormarker gesprochen. Aber ich freue mich, wenn wir dann den nächsten Podcast zum Beispiel über Tumormarker machen.
Das ist eigentlich mal eine gute Idee für einen Podcast, ja.
Ja. Was kann man zusammenfassend mitgeben? Die meisten erhöhten Ferritinspiegel und auch die meisten erhöhten Eisenspiegel normalisieren sich bei einer Kontrolle nach 2 bis 3 Monaten. Das heißt, bitte nicht sofort gleich die Genetik rufen oder nach der Hämochromatose suchen, sondern den Befund in 2 bis 3 Monaten kontrollieren. Damit ist bei 90% der Fälle wahrscheinlich dem Patienten mehr geholfen. Ein erhöhtes Ferritin alleine ist kein Beweis für eine Eisenüberladung. Das kann genauso gut bei einer Fettleber und einer Entzündung sein. Das sind auch viel häufigere Erkrankungen. Entzündungen hat jeder 3-4 Mal im Jahr und eine Fettleber haben fast ein Drittel der Österreicher. Interessanterweise sind die Ferritinspiegel besonders hoch bei Menschen, die gerne französischen Rotwein trinken. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe auch noch keine Statistik gemacht. Das ist eine persönliche Erfahrung. Italienischer Rotwein macht weniger erhöhte Ferritinspiegel. Aber das ist nur ein Funfact nebenbei. Und wenn der Verdacht sich bestätigt und in einer Wiederholungsmessung die Transferinsättigung 2-mal erhöht ist, dann sollte man auf jeden Fall eine Hämochromatose ausschließen, diese Erbkrankheit. Das ist ein Gentest, den kann man in jedem Labor machen, auch bei uns. Und damit kann man dann sozusagen die Krankheit diagnostizieren und dann entsprechend behandeln. Die Behandlung ist ganz einfach, regelmäßig Blutspenden gehen und damit normalisiert sich der Eisenspiegel wieder. Das war's schon wieder für heute. Und zum Abschluss noch eine Bitte.
Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns folgt und auch über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl, wo ihr halt diesen Podcast natürlich anhört. Damit helft ihr uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, empfehlt ihn einfach jemanden weiter, den ihr nicht so gerne habt. Wir Labormediziner wissen natürlich nicht alles, aber dafür alles besser. Daher freue ich mich auch über Korrektur- und Verbesserungsvorschläge. Diese bitte per E-Mail an fortbildung@labors.at, genauso wie Themenvorschläge für neue Folgen zum Thema Labormedizin. Wir sind natürlich bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Das bedeutet auch selbstverständlich, dass wir versuchen, Fakten und Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen.
Ja, und bitte beachtet auch, medizinische Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum. Und wie wir aus der Geschichte wissen, gab es doch den einen oder anderen Irrtum, der sich mittlerweile glücklicherweise als solcher herausgestellt hat. Aber wir können ziemlich sicher sein, dass sich der Stand der Wissenschaft ändert. Und vielleicht erzählen wir euch in einem Jahr schon etwas ganz anderes. Wir haben heute den Juli 2026. Und bitte beachtet auch, das haben wir nach Gespräch mit unseren Anwälten, die haben uns empfohlen, das einzufügen, dass sich dieser Podcast an medizinisches Fachpersonal richtet. Wir Labormediziner sehen die Welt bekanntlich etwas einfacher. Ist kein Wunder, unsere Patienten sind schließlich Blutröhrchen mit 16 mm Durchmesser. Und natürlich kann ein Podcast kein Gespräch mit eurer Ärztin oder eurem Arzt ersetzen. Der kennt euch seit Jahren und zwar als ganzen Menschen und nicht nur aufgrund eines Laborwerts. Das war's schon wieder für heute. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und danke auch an Lukas Schweizer für Musik und Schneiden.